ARD Sounds.
Ich dachte gar nicht, dass sowas möglich ist. Wir blieben tatsächlich im Schlamm stecken. Vor, zurück, Gas geben und wir hatten die Schiebedächer offen. Entsprechend sah es dann im Auto aus, alles voll mit Wackenschlamm. Und es dauerte 6 Stunden, bis ein Trecker kam und uns rauszog.
Gab es da keine freundlichen Heavy-Metal-Fans, die geholfen haben?
Doch, haben alle geholfen.
Alle,
und geschoben und gewippt. Nee, die waren
kann man sich gar nicht vorstellen, dass man so eisig
ist. Das kann man sich nicht vorstellen.
Okay.
Ja, das heißt, war meine Wackenerfahrung.
Eine Nacht wacken und dann nach Hause und lange heiß geduscht.
Jawohl. Oh Gott. Aber ich liebe es, davon zu erzählen. Und ich finde es toll, dass ich da war.
Ja.
In dem Moment selbst war es eine Herausforderung.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Mein heutiger Gast fühlt sich alt genug und ist damit am Tag der Buchveröffentlichung gleich mal auf Platz 1 der Bestsellerliste gelandet. Ich habe das Buch gelesen, dann habe ich das Buch nochmal angehört. Das ist nämlich auch ganz toll als Hörbuch, weil einfach viele, viele gute Gedanken drin sind. Herzlich willkommen, Illico von Kürti.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Mondscheintarif, das war 1999 Ihr allererster Bestseller. Das ist jetzt 27 Jahre her. Also das klappt immer ganz gut mit Ihren Büchern und diesen Bestsellerlisten. Ist das denn trotzdem noch ein richtiges Hochgefühl, wenn es dann wieder geklappt hat mit der Eins?
Ja, das ist ein Hochgefühl und gleichzeitig kommt es im Grunde so verspätet, weil ich habe das Buch ja dann doch schon vor einer Weile geschrieben, durchlitten, war glücklich, war unglücklich, habe damit gerungen, habe es abgegeben und deswegen ist das so ein, im Grunde, man macht einen Gag und der Applaus kommt aber erst 5 Minuten später und das muss dann erst so ein bisschen einsickern und dann muss ich mir auch sagen, das ist jetzt wirklich wahr. Und wenn das gelungen ist, dann sieht man mich auch schreiend und glücklich durchs Wohnzimmer hüpfen.
Gibt es da ein Ritual? Machen Sie ein Shampoo? Nee, Shampoos machen Sie nicht auf. Sie trinken keinen Alkohol mehr.
Ach, das haben wir so bedauert. Mein Mann sagte auch, Mensch, früher hätten wir uns jetzt irgendwie mit Shampoos die Kante gegeben. Das ist ja jetzt vorbei. Jetzt ist es ein alkoholfreies Bier. Also es gibt so ein Ritual nicht mehr, außer dass ich einfach jetzt Woche für Woche die Zahlen bekomme und mir die natürlich genau anschaue. Dann schicke ich sie meinem Mann weiter und dann wird gejubelt. Und so, das ist dann das. Aber natürlich, tatsächlich ist das eigentliche Erfolgserlebnis oder das Gefühl, etwas wirklich gut gemacht zu haben, ist ja die Resonanz der Leserinnen.
Ja.
Und die kriege ich eben auch durch Instagram auf so direkte Weise. Und da sind so bewegende Begegnungen dann auch dabei, also nicht im echten Leben, aber eben in diesem digitalen sozialen Raum. Und das ist eigentlich das, wo ich manchmal schlucken muss und denke, ja, allein dafür hat sich das Buch schon gelohnt.
Das ist ja, glaube ich, auch Ihre große Stärke, dass Sie irgendwie ja wie eine Freundin sind für Ihre Leserinnen und Leser. Gibt es auch Männer?
Ja. Es gibt auch Männer, ja.
Ja. Und die vertrauen Ihnen dann ganz viel an. Also ich will jetzt überhaupt nicht rumstochern oder so, aber gibt es vielleicht eine Geschichte, an die Sie sich noch erinnern, die Sie besonders bewegt hat?
Also es gibt viele Geschichten im Laufe der Jahre. Eine Frau schrieb mir vor vielen Jahren, da hatte sie einen Roman von mir gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, welchen und was drin stand. Aber sie sagte, das hätte sie so inspiriert, endlich ihren bescheuerten Freund zu verlassen, aber nicht ohne vorher, sie lebte auf dem Dorf, sein Kanu mit Mist zu füllen und im Baum aufzuhängen. Ich dachte, ja, also besser kann meine Karriere eigentlich nicht mehr werden.
Was für eine Inspiration.
Ja, das fand ich toll. Und jetzt habe ich wirklich erst vor kurzem einen Brief bekommen einer Frau, die schrieb, dass sie sich so ermutigt fühlt und beglückt durch mein Buch und dass ihr das Lebensmut und Freude gebracht hätte. Und der letzte Satz lautete, leider liege ich gerade im Sterben.
Okay.
Und zwar genau so formuliert. Mhm. Auf diese lakonische, brutale, klare Art. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut und ich habe ihr zurückgeschrieben. Sie kam aus meiner Heimatstadt Aachen und wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und sie hat einen Hirntumor zu der Zeit und schickte mir auch Fotos von ihren 4 Kindern und dass sie sich gut begleitet fühlt. Und ich habe sie eingeladen zu meiner Show in Bonn, die dann war. Und sagte, ah, sie wird so gerne kommen, aber sie leidet schon stark unter Schwindel. Und dann, ja, ich habe gesagt, jederzeit gerne und dann habe ich jetzt vor einer Woche nochmal nachgehakt, kam nichts mehr. Dann wusste ich ja so ein bisschen Aachen, ich wusste ihren Vornamen und fand dann ihre Todesanzeige. Verbunden mit einer E-Mail-Adresse für Kondolenzmöglichkeiten. Und da habe ich hingeschrieben, habe kurz der Familie erzählt von dem Kontakt. Und jetzt, vor 2 Tagen, hat der Mann mir zurückgeschrieben und schreibt, dass das da kann ich jetzt noch kaum erzählen, das ist aber auch erst 2 Tage, schrieb, ihr Buch liegt auf dem Nachttisch meiner Frau und ich habe jetzt angefangen, es zu lesen und es gefällt mir so gut und es ist so schrecklich, dass ich das meiner Frau nicht mehr erzählen kann.
Oh.
Und das ist wirklich, so schrecklich das ist, es ist gleichzeitig für mich so eine Bestätigung, wie wichtig das ist, dieses Gemeinschaftsgefühl, und zwar bis auf die letzten Meter.
Ja, und das verbindet ja alle miteinander, dann sie mit der Frau, die Frau mit dem Mann, immer mit der Frau.
Mich mit dem Mann, mich mit den Trauernden.
Ja.
Ich sitze jetzt hier wirklich auch mit Gänsehaut und Tränen in den Augen und darauf bin ich bei allem Mitleid oder auch bei allem Kummer natürlich, dass diese Frau ihr Leben lassen musste, bin ich trotzdem auch stolz, dass mein kleines Buch in ihren letzten Stunden vielleicht ihr ein kleiner Trost sein durfte.
Ja, was für ein gutes Gefühl, ne? Schönste Feedback. Alt genug ist ja ein Memoir. Mhm. Diese Geschichten haben Sie tatsächlich erlebt, ein paar Namen geändert, glaube ich. Warum denn jetzt mit 58 ein Buch über das Älterwerden? Was musste denn da raus aus Ihnen?
Also es ist ja so, dass ich sehr gerne schon immer, eigentlich auch aus Faulheit, mein Leben verwertet habe. Ich bin also nicht auf den Mount Everest gestiegen oder habe ferne Länder erkundet. Ich dachte immer, ach, ich gucke mir mal mein Leben an und mache daraus Geschichten. Und jetzt war so ein bisschen wieder erwarten, mein Älterwerden doch, fand ich, ein Buch wert. Ich fand mich da in einer doch aufsehenerregenden Lebensphase wieder.
Ja.
Und ich bin ja auch nicht die Erste, der das aufgefallen ist und eingefallen ist. Ich reihe mich da ja in die Reihe ganz hervorragender und wunderbarer Autorinnen. Und dachte, ja, das will ich auch. Also über diesen doch ganz besonders interessanten, schwierigen, schönen, schrecklichen Zustand, ist ja kein Zustand, Phase des Älterwerdens, möchte ich auch jetzt gerne noch was sagen.
Diese ganzen Geschichten, die Sie da verwerten, wir haben gerade schon gesagt, sind viele Freundinnen dabei, die klären Sie wahrscheinlich ab vorher mit denen, oder?
Ja.
Und Ihr Mann ist aber da nicht so begeistert von?
Mein Mann ist von all dem begeistert, was erscheint und
nee, ich meine, über seine Geschichten im Buch zu lesen, das meinte
doch,
ich.
Doch, also er, da er das auch ja vorher liest, ist das auch abgenickt. Und ich kann meinen Mann mittlerweile so gut einschätzen, der ist ja Hanseat durch und durch, also hat ein ganz anderes Diskretionsbedürfnis als ich. Da weiß ich mittlerweile auch, wie weit ich gehen kann. Also ich erzähle auch in diesem Buch Alt genug ein bisschen was von meinem Mann, von unserer Beziehung. Aber das muss wohl dosiert stattfinden.
Okay. Also Sie würden gerne mehr schreiben?
Ich würde gerne mehr schreiben.
Alles?
Alles, genau. Ich habe auch im Buch geschrieben, auch wenn ich bloß mit einem Rheinländer verheiratet wäre, dann hätte ich einen Beziehungspodcast, da wäre ich aber wahrscheinlich auch schon 5-mal geschieden. Aber es hat nicht sollen sein. Also ich sitze da mit meinem Hanseaten, muss immer mir auf die Lippen beißen, dass ich nicht zu viel verrate. Aber so ergänzen wir uns gut. Ich rede, er schweigt.
Sehr gut.
Ich bin Karneval, er ist Fastenzeit.
Wie viel Karneval ist denn noch in Ihnen?
Ach, immer weniger.
Mhm.
Irgendwie auch, Gott sei Dank. Also ich fand immer, ich bin Karneval und hoch die Tassen und hier noch ein Glas und da noch eine Kippe und was weiß ich. Und jede Feier, da bin ich die Letzte und gerne auch schwankend dann das Etablissement verlassend. Und jetzt bin ich nicht mehr Karneval, jetzt bin ich eher Kaffeekränzchen und genieße ja auch dieses zur Ruhe kommen und letztlich auch zur Vernunft kommen sehr. Das ist eben auch Teil meines Älterwerdens, meines Reifungsprozesses, dass ich durchaus so geworden bin, wie ich früher auf keinen Fall werden wollte.
Das ist ein schöner Satz. Also diese Transformation finde ich sehr spannend. Da reden wir heute auch noch ein bisschen ausführlicher drüber. Jetzt dürfen Sie erstmal Ihren Lebenslauf vorlesen.
Oh ja.
Kriegt jeder Gast zum selber vorlesen.
Ich heiße Ildiko von Kürti und ich bin eine Botschafterin für Gemeinschaftsgefühl. Meine Leserinnen und Leser begleite ich wie eine Freundin oft über viele Jahre. Ich beschreibe, was ich sehe, wie früher für meinen Vater. Das gibt mir selbst Orientierung, es versöhnt und tröstet mich und führt zuweilen zu spannenden Herausforderungen zwischen Schlammbad, Eistonne und Germany's Next Topmodel. Meist blicke ich heiter auf die Welt, aber ich habe auch keine Angst vor ernsten Themen. Ich mag Zweifel. Ich kenne mich aus mit resignativer Reife. Und wenn ich emotional werde, helfen oft nicht mal mehr 3 mecklenburgische Seenplatten. Was für ein Segen, dass ich in jeder kleinen und großen Tragödie immer auch eine Anekdote für die Zukunft steckt.
Wir haben jetzt extra Leserinnen und Leser geschrieben und Sie haben gerade schon gesagt, Ihre Bücher werden durchaus auch von Männern gelesen. Melden die sich auch mal zurück?
Ja, also ich habe natürlich viel, viel mehr Leserinnen und Männer melden sich ab und zu, meistens recht dankbar, dass sie nämlich den Eindruck gewonnen haben, ich bin jetzt nicht der Einzige, der gestraft ist mit so einer seltsamen Frau. Das scheint häufiger vorzukommen.
Sie wollen Ihre Leserinnen begleiten wie eine gute Freundin. Das haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Viele Leben haben sich verändert bei Frauen. So ab 40 geht es, glaube ich, so langsam mal los dann. Ich finde bei Ihnen das Gefälle einfach extrem groß, ne? Weil Sie gesagt haben, früher waren Sie so ein Partypony und immer die Letzte auf der Party. Wann ging das denn los? Gab es da einen Moment, einen Auslöser, wo Sie zum Beispiel beschlossen haben, okay, das war's jetzt mit dem Alkohol?
Also es gab keinen konkreten Auslöser. Ich erinnere mich an ein rauschendes Fest zu meinem 50. was selbstverständlich ein Kostümfest war. Ich hatte noch nie so groß gefeiert. Ich glaube mit 100 Leuten, alle verkleidet.
Da waren Sie Nena, ne?
Da war ich Nena. Also das Motto war die Helden und Heldinnen unserer Jugend. Und ich bin auch aufgetreten und habe gesungen. Dachte, Bescheidenheit ist hier fehl am Platz. Ich werde 50, jetzt wird gefeiert. Und
recht so.
Und habe dann, war also guter Dinge und habe mir auch über diese runde Zahl keine großen Gedanken gemacht. Ich dachte, es ist ein Grund zu feiern. Und merkte aber dann alsbald eine Veränderung, die ich heute als Prämenopause oder wie heißt das so?
Perimenopause.
Ich kann es noch nicht. Genau, weil da war ich sozusagen noch nicht aktiv im Thema. Also ich wurde, irgendwie hatte die Zuversicht mich verlassen. Ich dachte, was soll jetzt noch kommen? Eine Wiederholung des Immergleichen. Und im schlechtesten Fall sind die Premieren, ja, Darmspiegelung und eine schwere Krankheit oder eine künstliche Hüfte. Und hatte wirklich ein bisschen Lebensfreude verloren. Für mich kam das aus heiterem Himmel. Heute würde ich sagen, dass das eben auch die Hormonumstellung war. Und dann kam auch die erste Hitzewallung. Dann habe auch ich blöde gemerkt, jetzt bin ich also in den Wechseljahren. Und das fand ich so schlimm. Früher hatte ich immer noch gedacht, naja, es ist halt keine kalten Füße mehr, ist doch schön. Nein, es ist nicht schön. Es hat mich bei der Arbeit gestört. Ich saß in Talkshows mit tsunamihaften Schweißüberströmungen.
Boah, vor einer Kamera, Horror.
Das ist wirklich schlimm. Ich konnte nicht mehr schlafen und das habe ich mir ein paar Wochen angeschaut und war dann so verzweifelt und zum Glück gut beraten, dass ich dann eben anfing, Hormone, naturidentische Hormone zu nehmen. Heute weiß ich, dass die Wechseljahre viel, viel mehr zu bieten haben als nur Hitzewallungen. Es gibt mannigfaltige und wirklich schlimme Nebenwirkungen.
Begleiterscheinungen,
das ist das richtige Wort, genau. Und da muss ich sagen, hat sich dann so eine Stabilisierung breit gemacht. Das war einerseits, dass ich diese Beschwerden wieder gut im Griff hatte. Dann habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken. Das war eigentlich eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war verkatert und hatte einen wunderbaren Abend. Dachte, boah, nee, diese Kopfschmerzen habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf. Hatte ich auch oft genug gehabt. Und habe dann vor mittlerweile 5 Jahren entschieden, ach, ich lasse es mal kurz. Also wie man das ja so häufiger mal macht.
Mach mal Pause einfach.
Ja, ich habe auch während meiner Schwangerschaft nicht getrunken, beim Stillen nicht. Und daraus sind 5 Jahre geworden und ich habe völlig unterschätzt, was für eine lebensverändernde Maßnahme das war. Also das hat eine ganz neue Art von Stabilität tatsächlich in mein Leben gebracht. Auch ich glaube, dass auch meine Ängste positiv beeinflusst hat, also im Sinne von vermindert hat. Und irgendwie kam so eins zum anderen und dann wurde aus dieser Verzagtheit des Altwerdens eine Freude am Reifen. Und ich bin aufgebrochen zu neuen Ufern. Ich habe neue Wege haben sich aufgetan, auch beruflich. Ich habe mal in einer anderen Perspektive geschrieben. Ich habe begonnen, einen Podcast zu machen. Ich werde demnächst ein Seminar leiten. Aber ich musste durch dieses Tal der Tränen, musste ich irgendwie einmal durch, um dann eine neue Perspektive zu sehen. Also es gab keinen Auslöser, aber die Phase hat sich dann irgendwie hat sich ein neuer Horizont eröffnet für mich.
Was ich ja ganz witzig finde, ist, das klingt so, als hätte sie das alles ziemlich überrascht mit diesen Veränderungen durch die Perimenopause, die Wechseljahre und so weiter. Da haben sie gar nicht so dran gedacht. Sie haben so munter rumgelebt und plötzlich kam das.
Munter rumgelebt, plötzlich war es da. Ich glaube, dass ich da gar nicht so selten bin. Das ist ja jetzt auch schon 8 Jahre oder so her. Jetzt ist die Menopause viel mehr
Das war damals noch
in den
nicht so.
Fokus gerückt.
Haben Sie recht,
ich hatte wirklich keine Ahnung. Und habe mich eben dann im Laufe der Jahre jetzt auch viel eben damit beschäftigt und wo mir einfach auch bewusst geworden ist, erstens, wie schlecht, wie mangelhaft die Aufklärung ist, wie mangelhaft das Wissen vieler Ärzte und Ärztinnen ist. Die haben das im Studium auch kaum gelernt. Es gibt immer noch, eine Freundin von mir war vor 3-4 Wochen in Hamburg beim Arzt und sagte, ich halte es nicht mehr aus, ich muss was tun gegen diese Beschwerden. Und dann sagte er, ach ja, Sie wollen Hormone nehmen? Wollen Sie Krebs? Also diese Art der Falschheit und Unwissenheit ist immer noch leider sehr verbreitet. Frauen leiden unsäglich, glauben, das durchstehen zu müssen. Frauen gehen in Teilzeit, weil sie sich die Anstrengung des Berufs nicht mehr zutrauen. Sie lehnen Karriereangebote ab, Aufstiegschancen nehmen sie nicht wahr, weil diese Wechseljahre eben viel mehr sind als nur, mir ist ein bisschen heiß. Und das ist ein Wirtschaftsfaktor, auch das ist mir klar geworden. Diese Frauen brauchen Hilfe. Und nur weil es natürlich ist, heißt es keinesfalls, dass man es durchstehen muss. Sonst wären wir alle schon tot. Ich wäre an einer Lungenentzündung gestorben als Baby. Sie wären wahrscheinlich auch nicht mehr am Leben. Ich trage eine Brille. Ich freue mich sehr, dass ich gut sehen kann.
Ja.
Also Natur ist manchmal wirklich das Allerletzte. Und bei Wechseljahresbeschwerden braucht man Hilfe und darf man sich Hilfe holen.
Wie ist denn das Leben ohne Alkohol zu trinken? Also ich trinke auch so gut wie gar keinen Alkohol mehr seit einer ganzen Weile schon und ich habe schon gemerkt, da verändert sich schon sehr viel.
Ja.
Also generell, was so das Ausgehen, Einladungen angeht und so weiter, und das ist jetzt nicht so, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss mich betrinken, aber man ist dann irgendwann, ab einem gewissen Punkt, ist man einfach raus.
Ja, das ist geht absolut das so. Ja, in viel trinkenden Runden muss ich gegen 11:30 gehen. Weil es dann komme ich nicht mehr mit, beziehungsweise ich bin dann die nüchterne Zeugin dessen, was dann passiert, nämlich, dass die Leute glauben, sie würden immer lustiger, es aber keinesfalls werden. Und das möchte man ja gar nicht miterleben und die sind dann, glaube ich, auch ganz froh, wenn ich gehe. Aber ich merke, dass auch deutlich weniger getrunken wird. Einfach, die Leute vertragen ja auch nicht mehr so viel, zumindest die in meinem Alter sind.
Stimmt, ja.
Und ich freue mich dann immer so, dann bin ich vor Mitternacht zu Hause und weiß, die kippen sich jetzt ein hinter die Binde. Ich nehme schön meinen Krimi, ich lese noch eine halbe Stunde, bin vor Mitternacht eingeschlafen und am nächsten Morgen bin ich frisch und ausgeruht und habe im Zweifelsfall auch gar nicht mal so viel verpasst. Mhm. Zumindest meine Meinung.
Aber Sie sind ja jetzt auch in der Phase Ihres Lebens, in der Sie auch einfach so öfter mal sich trauen zu sagen, das war jetzt nicht besonders lustig. Mhm. Also es ist irgendwie eine größere Wahrhaftigkeit eingekehrt, oder?
Ja, das behaupte ich gerne. Das ist aber ein bisschen auch gelogen, stelle ich fest, weil es mir immer noch häufig mal schwer fällt, die Harmonie zu stören und zu sagen, soll das jetzt witzig sein? Das war eigentlich nur frauenfeindlich. Oder weiß ich, und wenn es nur ist, ach, die Massage gefällt mir nicht so gut, lassen Sie uns das abbrechen.
Ja, das ist so schlimm. Da liegt man, zahlt viel Geld und das ist schrecklich und man sagt nichts.
Ja, ist mir tatsächlich, ist noch nicht so lange her, schon, und ich dachte, das gibt's doch gar nicht, jetzt hast du dieses Buch geschrieben, du bist es dir selber schuldig. Aber ich wollte auch nicht unhöflich sein und ich war so müde und es war überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war so eine sanfte, es war irgendwie gar nichts. Und ich dachte, Mann, du machst ja wirklich irgendwie deinem Reifungsprozess überhaupt nicht alle Ehre hier. Also ich bemühe mich, mehr das zu formulieren, was eigentlich in meinem Kopf vor sich geht und was ich mir irgendwie auch schuldig bin, finde ich. Aber es gelingt mir keineswegs immer.
Aber schauen Sie, das ist auch Ihre große Stärke, dass Sie das in dem Moment auch sagen, dass es Ihnen nicht immer gelingt.
Ja, das ist tatsächlich, meine Stärke sind eben auch meine Schwächen. Und das kann ich nicht immer empfehlen, dass man seine Schwächen so offen zeigt wie ich. Es gibt natürlich Umgebungen und Situationen, da sollte man das nicht tun. Da muss man stärker tun, als man sich vielleicht fühlt, wenn es um Verhandlungen geht, Gehaltsverhandlungen oder Friedensverhandlungen, was weiß ich. Aber ich habe eben das Glück, dass ich letztlich daraus, aus diesem Unverstellten, ein Geschäftsmodell quasi gemacht habe, was mir sehr entgegenkommt. Ich muss mich nicht verstellen, ich darf mich so zeigen, wie ich bin und bekomme dafür auch noch Anerkennung und Geld. Herrlich.
Ja. Alles gut gelaufen bisher.
Alles gut gelaufen, ja.
Was glauben Sie denn, woran liegt das denn, dass wir uns da so schwer tun in so einem Moment? Wenn wir jetzt also bei der Massage mal bleiben, weil ich finde das ein super Beispiel, ja. Da geht man wohin, wo man eigentlich sich gut tun will. Man hat eine gewisse Vorstellung, dann liegt man da und das ist dann gar nicht so.
Ja.
Ist das dieses Angepasstsein, was man vor allem als Frau vielleicht auch schon früh mit auf den Weg bekommen hat?
Ja, ich glaube, das ist das Gefallen wollen, freundlich sein wollen, dagegen ist ja erstmal auch nichts zu sagen.
Gar nicht.
Ich mag sehr Menschen, die freundlich sind. Aber es geht dann eben oftmals gegen die eigenen Bedürfnisse. Und an den Stellen sollte man wirklich sich gerade machen. Hier geht's halt nur um eine Massage, aber das kann eben auch in Gehaltsverhandlungen so sein, dass man nicht traut, sich zu sagen, nein, Ihr Angebot finde ich unangemessen. Es entspricht nicht meiner Leistung oder so. Und insofern muss man da sehr genau unterscheiden. Ja, ich möchte wirklich sehr, sehr dringend ein freundlicher Mensch sein. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber ich möchte nicht ein braves Mädchen bleiben, auf dessen Bedürfnissen ständig rumgetrampelt wird, weil sie aber auch nichts sagt.
Und man muss ja auch sagen, sowas zu artikulieren ist ja nicht unfreundlich. Im Zweifel freut sich der Mensch sogar, der einen massiert, weil er sagt, ah gut, jetzt weiß ich, in welche Richtung sie das mag.
Ja, ja? Das sagen Sie jetzt so, aber mir kommt es unfreundlich vor. Mhm. Und in jedem Fall ist es erstmal so ein kleiner Harmoniestörer.
Ja. Total.
Und ich bin auch manchmal, störe ich Harmonien und da tut es mir nachher auch leid, wenn ich dann, ich habe neulich eine Runde von Frauen, die zusammenkamen, die habe ich gestört, weil ich relativ aggressiv reagiert habe auf eine Bemerkung über Sexiness. Das ging um eine Frau, die sehr viel erreicht hat und sie ist sogar noch sexy. Das war so. Und da,
sogar noch. Okay.
Ja, und das kann man ja auch einfach mal so wegatmen. Mhm. Habe ich nicht gemacht. Habe dazu relativ klar was gesagt und dann war es halt nicht mehr so ein entspannter Abend. Ich finde das interessant. Ich rede gerne. Ich ecke auch gerne an. Mhm. Muss aber ja auch nicht immer sein. Also
Die Balance
wie immer ist gefragt.
Wie gehen Sie denn eigentlich persönlich mit dem äußerlichen Älterwerden um? Weil ich habe jetzt gerade zum Beispiel Demi Moore gesehen, die ist glaube ich 63, auf dem roten Teppich in Cannes. Mhm. Die sieht ja aus wie 35 mittlerweile. Mhm. Und ich meine, ich weiß, die hat alle Möglichkeiten, die ist natürlich operiert und so alle Treatments, die man so machen kann. Aber irgendwie ist ein kleiner Anteil in mir, das stresst mich total.
Ich tue mich ganz schwer mit dem Thema, weil ich, also ich möchte jetzt nichts Schlechtes über Demi Moore sagen, aber wem ich zum Beispiel begeistert folge auf Instagram, ist Rachel Ward, die uns allen vielleicht noch bekannt ist als wunderschöne Frau aus den Dornenvögeln. Das ist für mich eine unfassbar schöne Frau, völlig zerknittert.
Stimmt, kurze graue Haare,
kurze
ganz
graue
runzlig.
Haare,
ne?
Ganz runzlig, sie arbeitet auf ihrer Farm in Australien, glaube ich. Und wenn ich Demi Moore daneben sehe, ich möchte kein Body-Shaming und auch kein Face-Shaming betreiben, das darf man ja irgendwie nicht. Und trotzdem habe ich ja eine Meinung über Menschen, die alles tun, um nicht alt auszusehen. Und das ist etwas, viele behaupten, sie machen das nur für sich. Man macht ja nie etwas nur für sich. Man lebt immer in der Gesellschaft, in der man lebt und man ist immer geprägt, beeinflusst oder auch beeinträchtigt davon. Die Entscheidung, dass ich das nicht mache, also mein Gesicht nicht operativ verjüngen oder verschönern lasse, ist auch eine Entscheidung, die ich innerhalb dieser Gesellschaft treffe, weil ich es wichtig auch als Signal finde, zu zeigen, Leute, diese Verschrumpelung, die da stattfindet, wer hat uns denn eingeredet, dass das nicht schön sei? Siehe Jodie Foster oder es gibt ja auch andere Beispiele. Und deswegen finde ich das schwierig. Ich möchte Frauen nicht verurteilen für ihr Aussehen. Und gleichzeitig, so wie Sie das auch sagen, empfinde ich eine dramatische Irritation, wenn ich diese skelettierten Körper sehe und uns das verkauft wird als trainiert und schlank. Mhm. Das ist aber skelettiert, also muss man wirklich sagen, das hat gar nichts mehr.
Ja. Mhm.
Ja, das hat auch nichts mehr mit Gesundheit zu tun und ich finde auch nicht mit Schönheit, aber Schönheit sollte ja auch nicht unbedingt der Maßstab sein, sondern Menschlichkeit, Strahlen, auch irgendwie, ich finde, das Gesicht Geschichten erzählen lassen. Und ich mache im Moment so eine radikale Verschrumpelungs-Tsunami-Phase durch. Das gibt's ja manchmal, ne? Dass man vorm Spiegel steht und denkt,
was
gestern,
ist das denn?
Gestern sahst du noch ganz anders aus.
Total.
Also das gibt ja wirklich so Alterungsphasen und ich habe den Eindruck, dass ich gerade in so einer stecke. Und ich stand gestern vorm Spiegel und sah so meinen Arm und dachte, oh, der ist hutzliger als vorgestern. Da tut sich was. Und ich merkte, dass ich diese Falten irgendwie mit Freude willkommen geheißen habe, weil sie mir die Möglichkeit geben, auszusteigen aus diesem Schönheits- und Jugendzirkus, bei dem ich eh nie mitmachen wollte, wo man aber automatisch drin steckt als junge, relativ gut aussehende Frau oder auch als 30, 40-Jährige noch. Und manchmal denke ich, boah, jetzt endlich fragt sich keiner mehr, ist es die schönste, ist es die schlankste, aber ich darf vielleicht die älteste in der Runde sein. Und vielleicht interessiert man sich für meine Meinung, für meine Lebenserfahrung und mein Gesicht erzählt auch noch, dass ich die habe.
Sie haben ja in Ihrem Buch Neuland mal ein ganz interessantes, also mehrere Experimente gemacht. Unter anderem haben Sie sich da Botox gespritzt, Extensions angetackert, viel abgenommen, die Nägel ganz toll gemacht. Also Sie sahen aus wie eine Barbiepuppe, kann man eigentlich sagen, oder? Wie hat sich denn da Ihre Wahrnehmung im Alltag geändert? Also wurden Sie tatsächlich auch anders behandelt?
Ja, ich wurde anders wahrgenommen. Ich habe Signale ausgesendet, mit denen ich gar nicht umgehen konnte, weil das sind natürlich auch Klischees, also ich sah klischeehaft aus und wurde klischeehaft eingeordnet. Das ist nicht okay, also natürlich muss man nicht doof sein, nur weil man meterlange Fingernägel hat, lange blonde Haare und aufgespritzte Lippen. Ich hatte aber das Gefühl, dass das so ein bisschen gedacht wurde. Ich saß bei einem Essen und jemand sagte zu mir, dem ich das erklärt hatte, dass ich war auch immer bemüßigt zu sagen, das bin ich eigentlich nicht.
Bin eigentlich ganz anders.
Ich bin doch eigentlich brünett und dicklich, als sei das besser, aber ja, aber das bin auf jeden Fall ich eher. Und dann sagte der, du hast eine Stirn, hinter der man nichts vermutet.
Oh, das ist aber auch ein harter Satz.
Ja, das ist hart. Er hat es sich erlaubt zu sagen, weil er wusste, ich mache ein Experiment. Ja. Und natürlich ist das eine klischeehafte und unzulässige Vorverurteilung. Aber ich habe mir selbst nicht gefallen. Ich habe mich erschrocken, wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Männer haben mir nachgeschaut, das tun die normalerweise nicht. Ich stieg ins Flugzeug ein und der Pilot winkte mir zu. Mir hat noch nie jemand zugewunken. Ich habe 40 Ehejahre quasi gebraucht, um meinem Mann beizubringen, wenigstens aus der Hüfte ein bisschen zu winken, wenn ich für 2 Wochen wegfahre. Und das alles hat mir aber nicht gut gefallen, weil ich mich ja nicht gemeint fühlte. Und weil ich dachte, das bin ja alles
ist ja nur
gar
die Hülle,
nicht
ne?
ich.
Ja.
Diese Extensions habe ich frühzeitig rausgemacht. Ich hatte ja lange blonde Haare, das ist wie ein Haustier. Bis man die trocken hat. Ja. Und also es bringt auch eben so viel Aufwand mit sich. Ich war froh, als mein Gesicht wieder
sich entspannt hat.
Ja, und ich konnte eben auch nicht mehr zeigen, was in mir vorgeht.
Ja klar, die Mimik ist lahmgelegt. Dann,
die Mimik ist lahmgelegt. Mit 2 heranwachsenden Söhnen konnte ich nicht mehr böse gucken und ich fühlte mich gefangen in mir selbst.
Ja. Ich glaube, was so grundsätzlich bei Ihnen natürlich super hilfreich ist, was das Annehmen dieses Alterungsprozesses angeht, und da finde ich Ihre Haltung wirklich sehr außergewöhnlich, Sie sagen, diese ganze Selbstliebe, die uns ständig propagiert wird, dass man sich immer ganz doll lieb haben muss, dass man sich mal ganz toll finden muss, da muss man sich mal ein bisschen entspannen. Und das finde ich einfach extrem wichtig, sich das mal klarzumachen, ne?
Das ist was, wo ich mich wirklich drüber aufregen könnte. Erst dachte ich auch, ja, komm, ich muss mich nackt vor den Spiegel stellen und 5-mal sagen, du bist schön. Bis mir dann auffiel, das ist doch auch irgendwie, ich bin doch nicht blöd. Ich sehe doch, was los ist. Ja, wer von uns ist denn wirklich schön? Also das, was gemeinhin als schön
gelesen wird.
Wir wissen ja alle, was als schön gelesen wird. Dann stehe ich vorm Spiegel, dann sehe ich meinen Bauch. Mein Bauch ist hässlich. Ich darf das jetzt bitte einmal so sagen, mein Bauch ist hässlich. Da sind auch 2 Kinder rausgeschlüpft, sehr viele Chips und Konfektsorten jeglicher Art reingeschlüpft. Mein Bauch sieht nicht schön aus. Warum sollte ich mir einreden, der sei schön? Ich kann den aber trotzdem lieben. Ich liebe viele Sachen und viele Menschen, die überhaupt nicht schön sind. Deswegen empfinde ich das als einen völlig verqueren Anspruch. Also es hebt die Schönheit auch auf ein Podest, wo ich finde, wo sie gar nicht hingehört. Und auch das Selbstlieben. Ich finde an mir Sachen total bescheuert. Die möchte ich nicht lieben. Im besten Fall versuche ich die vielleicht zu verändern. Also ich habe zum Beispiel eine gewisse Form von Neid manchmal. Finde ich nicht schön. Muss ich auch nicht schön finden.
Neid auf Besitztümer?
Nein, nie auf Besitztümer. Manchmal auf, ach so, diese Leben, wo, das ist jetzt bestimmt albern, weil wahrscheinlich mich Leute aus denselben Gründen beneiden, diese Leben, wo von außen betrachtet alles irgendwie super glatt läuft. Die Kinder machen 1er Abitur, dann studieren sie sofort in Harvard, vorher natürlich noch ein Work and Travel in Australia. Und ja, und dann die Männer vergessen keinen Hochzeitstag. Vergiss mein Mann auch nicht, ich vergesse bei uns in Hochzeit. Aber trotzdem so dieses, da bin ich manchmal anfällig und finde ich doof von mir.
Aber man weiß ja auch Außenansicht, Innenansicht. Ne?
Also ich weiß total. Das und trotzdem denke ich, Mensch, bei der Heidi Klum läuft's.
genau dieses Bild, was man nach außen abgibt,
genau,
spiegelt ja einfach oft nicht das wider, was passiert.
Das weiß ich auch. Leben, ne? Also unsere Omas sagten ja schon, unter jedem Dach ein Ach.
Ja.
Ich glaube, bei Heidi Klum ist das nicht so. Und trotzdem bin ich anfällig dafür, gerade wenn ich mich schlecht fühle. Aber das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel auch in diesem Buch schreibe, was für Ängste ich habe und hatte, dass ich Antidepressiva nehme, nicht gegen Depressionen, sondern gegen Ängste, endlich, um irgendwie auch mein Ach unter dem Dach zu zeigen.
Ja.
Missversteht mich nicht, denkt nicht, bei mir wird alles gut laufen.
Weil Sie gerade schon Heidi Klum angesprochen haben, da gibt es ja in Ihrem Buch auch eine ganz wunderbare Geschichte. Ich habe tatsächlich eine Folge von Germany's Next Topmodel gesehen.
Ja.
Und das war genau die, in der plötzlich eine Autorin über den Lauf stieg.
Ja.
Wie ist das denn gekommen? Also Sie sind da mit Turnschuhen und in Ihrem rot-pink gestreiften Kleid.
Das war
Kleid.
Nicht geplant.
Also wie sind Sie? War das eine Recherche fürs Buch?
Ja, das war eine Recherche fürs Buch. Und ich habe ja alle möglichen lustigen oder weniger lustigen Sachen fürs Buch gemacht, auch mich selbst herausgefordert, war in Wacken und in New York und im Eisbad. Und in diese abenteuerlustige Stimmung platzte Heidi Klum mit einer Story bei Instagram, wo sie sich darüber beklagte, dass sich so wenig Best-Agerinnen bewerben.
Best-Ager ist ab 50, oder?
Ich glaube,
schon, ne?
Ab 30 bei den Models. Ja, muss man einfach realistischerweise sagen, bei Models ist man ab Kleidergröße 38 dick und ab 30 alt.
Ja.
Und dann dachte ich, Heidi, du meinst mich. Völlig klarer Fall, ich lasse dich nicht im Stich. Und habe innerhalb von wirklich einer halben Minute so eine Art Bewerbungsvideo gesprochen, warum ich mich top geeignet halte, Topmodel zu werden. Und dann habe ich das auch noch gepostet, war bestimmt verboten. Und bin dann tatsächlich zum Casting eingeladen worden und hatte noch nie, haben sich so viele Menschen, und ich finde, ich poste durchaus auch interessante Sachen für etwas so interessiert wie für diese Werbung. 1 Million Leute haben das sich angeschaut.
Das Bewerbungsvideo.
Mein Bewerbungsvideo auf meinem
Kanal.
Weil
da kommen halt so Welten zusammen, da rechnet man null mit.
Da
ne?
rechnet man null mit. Und dann war ich eben bei dem Casting und meine Freundin Antje hatte gesagt, nee, ich wollte irgendwie einen Anzug anziehen. Nein, du musst enge Jeans, top, die Heidi will was von deinem Körper sehen und coole Stiefeletten. Habe ich gesagt, Antje, alles klar. Die hatte jede Folge, jede Staffel gesehen. Ich also gut ausgerüstet, hatte aber so ein Strandkleid an, das man schnell aufknöpfen konnte, weil ich wollte mich ja noch umziehen. Das hatte ich am Tag vorher im Freibad getragen, so ein gestreiftes Kleid. Und dann war ich also da, ich hatte meine Sachen noch im Auto. Die Leute dachten erst, ach, so eine begleitende Mutter oder Großmutter. Waren ja nur Frauen dann da. Etliche waren da, weil sie mein Video gesehen hatten, also ältere Frauen, die mich angesprochen haben und gesagt, ich bin nur ihretwegen hier. Fand ich super, dachte ich, habe ich schon gewonnen. Und dann ging mir das zu langsam. Ich war irgendwie in der letzten Gruppe, es war in Köln, ich hätte noch nach Hamburg gemusst, das hätte bis Mitternacht gedauert, dann bin ich hin. Ich dachte irgendwie, naja, vielleicht reicht es auch, kann ja auch wieder nach Hause fahren. Da habe ich gedacht, also entweder, das, so geht's nicht. Ich muss, habe noch einen langen Weg vor mir. Und dann war ich sofort dran und hatte keine Zeit mehr, mich umzuziehen. Das heißt, ich stapfte in diesem Strandkleid, in Turnschuhen, bestens gelaunt. Antje hatte noch gesagt, du darfst nicht lachen oder lächeln, das ist uncool. Ich strahle wie ein Honigkuchenpferd, fand mich selber so lustig. Stapfte auf Heidi Klum und Jean-Paul Gaultier zu, über diesen 100.000 Meter langen Laufsteg. Und wurde gefragt, wer ich bin und warum ich mich
Das heißt, Heidi Klum hat sie nicht erkannt.
Also ich weiß nicht, ob sie wusste, wer ich bin. Das weiß ich nicht. Also sie hat mich nicht angesprochen oder so. Und ich habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich bringe, finde ich, hier ein paar Eigenschaften mit, die ansonsten nicht so vertreten sind. Dann sagt sie, ach ja, was denn? Und dann sagte ich, Fettfalten und Lebenserfahrung. Und das habe ich auch noch auf Englisch gesagt, damit der Jean-Paul es auch versteht. Fand er lustig.
Glaube ich.
Und habe eben gesagt, dass es mir ein Anliegen ist, dass Frauen jenseits der 40, 50 nicht in der Versenkung verschwinden. Und ja, das war die Geschichte. Ich wäre auch weitergekommen tatsächlich, hätte also einziehen können in die Model-Villa. Aber
so weit wären Sie gekommen?
Ja,
wow.
Ja.
Okay.
Und da muss man dann aber wirklich sich völlig vom eigenen Leben verabschieden und das Handy abgeben. Und man darf nur 10 Minuten in der Woche telefonieren. So sieht mein Leben nicht aus. Mein Leben kann nicht auf mich verzichten.
Ja.
Und es will auch, glaube ich, niemand sehen, wie ich mich nackt vom Helikopter ab. Seile. Also meine Söhne jedenfalls nicht. Die waren froh, als ich da bekleidet wieder raus war aus der Nummer.
Glaube ich. Germany's Next Topmodel, da gibt es ja durchaus mal so Aufgaben wie, wir lassen unsere Models vom Kran baumeln und über gläserne Brücken, über Schluchten gehen und so weiter. Das wäre für Sie ja eh eine große Herausforderung geworden. Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, weil Sie ja seit vielen Jahren unter mehreren Ängsten leiden. Haben Sie sich da vorher Gedanken gemacht eigentlich oder haben Sie dann gleich beschlossen, da bin ich vorher eh raus?
Also ich habe natürlich gewusst, dass ich da nicht besonders weit komme und sich von Flugzeugen abseilen. Ich hätte wahrscheinlich noch nicht mal High Heels angezogen, weil mir meine Füße mittlerweile so viel wert sind.
Dann wäre es schon schwer geworden.
Da wäre es vielleicht schon schwer geworden. Ja. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wenn ihr Best-Agerinnen wollt, dann müsst ihr die Sendung auch entsprechend verändern. Und natürlich, ich habe das dann ja auf Instagram verfolgt, es gab ein Shooting, das habe ich gesehen, im strömenden Regen, leicht bekleidet, saßen Mann und Frau, da bewerben sich ja auch Männer, in so einem Ruderboot und mussten so eine laszive, erotische Knutschszene machen.
Oh, wie schön.
Ja, da hätte ich auch nicht mitgemacht.
Mensch, das haben sie jetzt verpasst.
Das habe ich verpasst. Auch da hätte man sich für mich was anderes ausdenken müssen.
Haben Sie Heidi Klum denn eigentlich mal getroffen? Und ein paar Worte mit ihr gewechselt oder kommt
man
da gar nicht?
Nein, das war
nee, gar
nur
nicht.
in dieser Bewerbungssituation.
Mhm. Sonst hat man keinen Kontakt?
Nein.
Okay. Diese Ängste in Ihrem Leben, die sind ja so nach dem Abitur, glaube ich, losgegangen. Mhm. Da haben Sie das erste Mal gemerkt, so, dass Ihnen Dinge vielleicht... War das auch, weil Sie aus dieser festen Schulstruktur dann rausgefallen sind?
Ja, ich hatte große Angst vor dem Leben da draußen. Mhm. Also ich... Ja, die Schule hat mir viel Struktur gemacht. Ich bin auch gern zur Schule gegangen. Ich war gar nicht besonders gut, aber ich bin aus sozialen Gründen gegangen und ich fühlte mich sicher. Ich bin schon immer gewesen so ein Nesttyp. Ich bleibe gerne irgendwo, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Und dann stand mir die Welt offen. Und da habe ich Angst bekommen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich bekam Panikattacken. Ich konnte gar nicht mehr eine Zeit lang kaum noch mein Elternhaus verlassen. Ich konnte nicht mehr Auto fahren. Autobahn ging gar nicht mehr. Hatte dann eben eine Flugangst entwickelt und Klaustrophobie in Aufzügen. Und ich konnte nicht mehr in einsame Gegenden zu Fuß gehen. Also das hat sich wie eine Krake die Angst mein Leben gekrallt und mich in ihren Würgegriff genommen.
Und haben Sie dann eine Therapie gemacht oder wie sind Sie denn damit
umgegangen? Ich habe tausende von Therapien gemacht. Ich war eigentlich mein Leben lang in Therapie.
Das hilft dann erstmal gar nicht.
Tja, ich hatte immer das Gefühl, dass ich mir selbst geholfen habe, also mir peu à peu kleine Lebensstückchen erobert habe. Ich bin dann nach München gegangen. Schon die Fahrt nach München war für mich eigentlich nicht möglich. Habe mich da aber dann überwunden und habe eben jetzt in München eine Zeit lang gelebt. War mein erster Schritt in die Freiheit, raus von zu Hause, aus Aachen. Dann bin ich an der Journalistenschule in Hamburg angenommen worden. Und das fing auch so schlecht an. Ich war eine der wenigen. 100 Leute wurden eingeladen nach Hamburg von tausenden BewerberInnen.
Wow.
Und dann sagte der Schulleiter, Gott hat ihn selig, Wolf Schneider, ja, also Sie sind jetzt hier, Sie werden auf verschiedene Schiffe gehen und durch den Hafen fahren und dort eine Reportage, Ihre Übungsreportage schreiben. Und dann bin ich zu Wolf Schneider hingegangen, habe gesagt, das kann ich nicht mitmachen, denn ich habe Angst auf Schiffen. Und wie selbstverständlich dachte ich, überhaupt nicht dran, dass der mich nach Hause schickt. Mhm. Also ich bin da auch mit so einem Selbstbewusstsein eines verwöhnten, eines verwöhnten Einzelkindes. Ich habe gesagt, nein, also es kommt für mich nicht in Frage. Dann war der genervt und sagte, ja, dann machen Sie irgendwas anderes. Nehmen Sie sich ein Taxi, fahren Sie in den Hafen. Das heißt, ich habe auch da, hatte so eine Extrawurst und bin 6 Stunden durch den Hafen gegurkt und irgendwie habe ich eben diese Reportage gemacht. Also bin eben trotz der Angst oder wegen der Angst, wer weiß, habe ich da diesen Weg gemacht, bin angenommen worden. Aber die Angst hat mich schon auf dramatische Weise eingeschränkt. Das tut sie auch bis heute.
Ja. Aber trotzdem machen Sie ja eigentlich Unglaubliches mit dieser Angst. Es steht auch ein sehr schönes Zitat Ihrer Lieblingsautorin Mariana Lecki am Buch Anfang. Wenn die Angst niemals weggeht, kann man sie genauso gut mitnehmen und ihr die Welt zeigen. Das ist ein ganz schönes Zitat. Und das haben Sie gemacht. Sie haben Ihrer Angst New York gezeigt.
Ja.
Und man muss sich ja vorstellen, allein der Flug ist schon ein großes Ding für Sie gewesen, oder?
Ja, das war ein großes Ding. Da bin ich auch noch begleitet hingeflogen. Das habe ich mich noch nicht allein getraut. Ich bin mittlerweile auch mal allein geflogen. Das war aber erst später. Und ja, ich habe meine Angst New York gezeigt. Wir waren beide sehr begeistert.
Und Sie waren dann alleine in der Stadt?
Ich war alleine in der Stadt und ich bin nicht aufs Empire State Building oder so hoch. Also das traue ich mir auch nicht zu. Und ich hatte mir ein paar Sachen vorgenommen. Ich wollte zu Fuß über die Brooklyn Bridge gehen. Das habe ich nicht geschafft. Mhm. Ich bin umgedreht. Und
weil Angst vor Brücke.
Ja, Angst vor Höhe, Angst vor Brücke.
Okay.
Wollte schon zu der mir sehr geläufigen Selbstbeschimpfung schreiten und dachte dann, jetzt überleg dir doch mal, was du schon alles geschafft hast. Gut, die Brooklyn Bridge hast du nicht geschafft, aber ich war am Abend vorher bei einem Improvisationstheaterabend gewesen, wo man einfach hingehen kann. Da waren nur junge New YorkerInnen oder amerikanisch sprechende Menschen. Und ich habe diesen Impro-Workshop mitgemacht und musste unter anderem eine Bettpfanne spielen. Und Das ist ja irgendwie auch mutig.
Okay.
Dachte ich mir dann.
Dann lagen sie am Boden und waren
eine Pfanne. Nein, ich habe mich hingestellt und so meine Arme ausgebreitet. Ja. Es war dann eine deutsche Bettpfanne mit Heimweh. Und wo ich dachte, komm, schau dir das an, was du wagst. Mhm. Und richte den Fokus nicht so sehr auf das, woran du jetzt noch gescheitert bist. Mhm. Und das ist mir zum Beispiel heute aufgefallen in München. Wir sitzen hier ja in einem Studio in München und ich habe hier gelebt und ich konnte zum Beispiel nicht, als ich hier lebte vor, weiß nicht wie viele Jahren, ich war 20, also kann sich jetzt jeder selber ausrechnen, ich kann es nicht. Ich konnte nicht durch den Englischen Garten spazieren. Ich hatte Angst, ich konnte nicht so tief rein, nicht so weit von den Straßen weg. Und heute bin ich glücklich und fast weinend vor Glück durch den Englischen Garten gegangen, am Eisbach vorbei und dachte, ja, das bin ich heute. Das Leben hat mich wieder, spät genug.
Aber Sie haben sich ja auch die letzten Jahre einfach wirklich massiv konfrontiert. Sie sind so oft aus der Komfortzone rausgegangen, Also für Recherchen und grundsätzlich, jede Reise ist da ja eine Herausforderung, wenn man seine Homebase verlässt.
Ja,
und das zahlt sich jetzt halt aus, weil ich glaube, je früher man auch anfängt, mit diesen Vermeidungsstrategien aufzuhören, das ist ja schon was Hilfreiches bei Ängsten.
Ja, und ich habe viel zu lange vermieden. Ich war wirklich eine Vermeidungskünstlerin. Mhm. Und ich habe mich selten konfrontiert. Und das ist etwas, was mir jetzt eben durch die Einnahme dieser Antidepressiva, die ja auch gegen Angst wirken, was ich überhaupt nicht wusste. Ich musste nun wirklich 55 werden, damit mir jemand sagte, so, jetzt versuchen wir das mal mit diesem Medikament. Und ich sowieso, ich habe doch keine Depression, sagte, wart's ab. Ich hatte das gegen eine psychosomatische Beschwerde genommen. Mhm. Und dann stellte ich fest, auf einmal steht New York auf meiner To-Do-Liste.
Herzlichen Glückwunsch, dass Sie das gemacht haben. Das ist wirklich toll. Wo ich auch wirklich Bauklötze gestaunt habe, ist, dass Sie nach Wacken gegangen sind, auf dieses riesengroße Heavy-Metal-Festival mit einer Freundin, mit Zelt und Gummistiefeln. Wie war es denn?
Also Wacken stand da, weil ich noch nie auf einem Festival war.
Und dachte, dann gleich Wacken ist auch
lustig. Ja, und dann, ich dachte, wenn schon, denn schon. Wacken ist auch nicht so weit von Hamburg, wo ich ja lebe, entfernt. Und meine Freundin Susanne, mit allen Wassern gewaschen, die traut sich wirklich alles, dachte, Susanne, wir fahren nach Wacken. In dem Moment, wo wir losfingen, fing es an zu regnen und es hörte auch nicht wieder auf. Und zwar diese Art von Regen, wo man auch nach 30, 35 Sekunden wirklich nass ist. Mhm. Wir kamen also in Wacken an und es war schon alles nass. Und zwar nass in einer Form von, dass wenn man, ich hatte ja Gummistiefel dabei, wenn man irgendwo hintrat, nicht wusste, sind das 2 Zentimeter oder ist es womöglich, weiß ich nicht, 20, 30 Zentimeter.
Schlammwüste war das schon,
eine Schlammwüste, bis wir unser Zelt gefunden hatten. Wacken ist nicht so nummeriert, wie man sich das denkt, sage ich gleich, falls jemand hin möchte. Es war unfassbar, genauso wie ich es mir in meinen schlimmsten Träumen vorgestellt hatte. Dann hörten wir ein bisschen Musik. Ich bin ja kein Heavy-Metal-Fan, aber eine ganz tolle Frau, deine Cousine heißt sie, wie heißt wirklich deine Cousine, trat da auf, fand ich super. Dann stapften wir zurück zum Bett. Susanne sagte, ich trinke keinen Schluck mehr, lieber dehydriere ich, als dass ich nochmal hier auf die Toiletten gehe.
War das so Dixi-Klos, wie man sich's vorstellt? Ja,
genau.
Schön.
Und eben von Schlamm.
Okay.
Wollen wir mal hoffen, dass es Schlamm war. Auf jeden Fall schlammig. Und dann geschah das Schlimmste eigentlich, Susanne legte sich hin in unser Zelt und schlief ein. Und dann war ich allein. Ich konnte nämlich nicht schlafen. Der Regen trommelte. Dann hatten wir gut gelaunte britische Mitbürger neben uns im Zelt, die ständig quasi neben meinen Kopf urinierten mit starkem Strahl.
Oh Gott. Oh Gott,
ich lag also wach, dann hörte ich eine Stimme. Irgendwas sagte eine Stimme aus dem Lautsprecher, konnte ich aber akustisch nicht verstehen. Dachte ich, naja gut, wird schon nicht sein. Ich lag also weiter, lag wach. Nach 2 Stunden später ertönte die Stimme wieder. Am nächsten Morgen erfuhren wir, wir waren gebeten worden, unsere Zelte zu verlassen, den Platz zu evakuieren wegen Unwetterwarnung. Hätte ich das verstanden, wäre ich die Erste gewesen.
Ja.
Ich hätte keine Rücksicht auf Kinder und Frauen genommen. Ich wäre sofort Richtung Auto. Wir haben das Festival frühzeitig abgebrochen am nächsten Morgen. Susanne hat gesagt, bei aller Liebe für deine Recherche, ich will nach Hause. Wir setzten uns glücklich ins Auto, fuhren los und blieben im Schlamm stecken. Ich dachte gar nicht, dass sowas möglich ist in der modernen Welt. Mhm. Wir blieben tatsächlich im Schlamm stecken. Susanne rollte noch, wippte, versuchte es mit der Wipptechnik, vor, zurück, Gas geben, Gas geben. Und wir hatten die Schiebedächer offen. Entsprechend sah es dann im Auto aus, alles voll mit Wackenschlamm. Und es dauerte 6 Stunden, bis ein Trecker kam und uns rauszog.
Gab es da keine freundlichen Heavy-Metal-Fans, die geholfen haben?
Doch, die haben alle geholfen.
Alle,
und geschoben und
geklappt.
Gewippt. Nee, die waren
kann man sich
alle
gar nicht vorstellen, dass man so einsinnig
kann. Das kann man sich nicht vorstellen.
Nee.
Okay. Ja, das
heißt,
war meine Wackenerfahrung.
Eine Nacht Wacken und dann nach Hause und lange heiß geduscht.
Jawohl.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber ich liebe es davon zu erzählen und ich finde es toll, dass ich da war.
Ja.
In dem Moment selbst war es eine Herausforderung.
Ja, ja. Es gibt auch eine Geschichte in Ihrem Buch, da habe ich wirklich gedacht, wie kann man denn danach sich noch jemals in ein Auto setzen und durch einen Tunnel fahren? Sie haben da eine Erfahrung gemacht, da waren Sie mit einer Freundin unterwegs und vor der Nase war ein 3 Kilometer Tunnel mit Stau. Das ist normalerweise etwas, wenn Sie da durchrauschen, können Sie das?
Nein, nee, es ist nicht ganz so gewesen. Also wir fuhren von Leipzig nach Erfurt und normalerweise gucke ich mir die Strecken an, wo ich fahre, ob da Tunnels sind, weil ich große Tunnelangst habe. Ich fahre so bis 1,5 Kilometer, fahre ich durch, sonst fahre ich drumherum. Hatte ich nicht geguckt, auf einmal tat sich dieser Schlund auf, der Jagdbergtunnel, knapp 3000 Meter lang. Mhm. Ich fuhr also rechts ran, Saskia Fischer, meine Bühnenpartnerin, sagt, was machen wir jetzt? Sag ich, weiß ich auch nicht. Wie lang fährt man denn da durch? Wir konnten es beide nicht ausrechnen, weil wir beide so schlecht in Mathe sind. Wir sagten, bestimmt 10 Minuten. Das schien mir viel. Man darf 80 fahren. Ich sage, ich weiß nicht, was ich mache.
Ich finde das so sympathisch, dass sie sowas auch nicht können.
Ja, dann sagte sie noch, ich rufe den Steuerberater an. Der soll sagen, dann war aber Samstag.
Der kann was mitzahlen.
Der kann was mitzahlen. Und dann fing es an zu blinken über dem Tunnel. Da war noch kein Stau. Und da dachte ich, na bravo, Stau im Tunnel. Jetzt geht gar nichts mehr. Es blinkt. Auf einmal ertönte eine Stimme. Der BMW mit Hamburger Kennzeichen, muss kein BMW sein, gibt auch sehr viele andere schöne Autos. War jetzt durch Zufall ein BMW, wo wir drin saßen. Bitte fahren Sie weiter. Ich dachte, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Dann wieder die Stimme nach 2 Minuten an die beiden Tanten da vorne.
Sehr frech.
Also. Würden Sie bitte entweder sich zur Notrufsäule begeben oder weiterfahren? Ich denke noch, wen meint er, welche Tanten? Saskia sagt, lass uns zur Notrufsäule gehen. Dann habe ich auf den Knopf gedrückt da und dann sagt er, ja, was ist denn los? Ich sehe Sie doch hier auf meinem Video. Was ist denn Ihr Notfall? Und sagt, ich kann nicht durch den Tunnel fahren. Ich habe Klaustrophobie. Mhm. Rauschen, rauschen, knacken, knacken. Die Polizei ist unterwegs. Gott. Da saßen wir da auf der Leitplanke. Ich heulend, weinend, lachend. Und Saskia rief immer nur, das kann uns keiner mehr nehmen. Und machte Videos. Es gibt tatsächlich ein Video davon. Dann kam der Streifenwagen. 2 Polizisten, ein etwas beleibter, der schien mir freundlich zu sein. Ich schilderte das Problem, da sagte, das hat meine Frau auch. Ja. Dafür habe ich viel Verständnis. Dann sagte er, ja, was machen Sie denn dann, wenn Ihre Frau in so einer Situation ist? Da sagt er, die soll sich nicht so anstellen.
Oh, das ist hilfreich.
Saskia meinte, das wirkt bei der nicht. Und dann haben sie überlegt und beraten. Und dann haben sie tatsächlich die Autobahn nicht gesperrt, sondern ein zweites Fahrzeug kam. Bitte nicht überholen, stand da. Der Verkehr wurde also ausgebremst. Wir folgten unseren beiden Ordnungshütern über den Mittelstreifen. Da war so ein kleines Loch im Mittelstreifen kurz vorm Tunnel. Auf die andere Spur, da war auch ausgebremst worden und konnten gegenüber die Ausfahrt nehmen und dann über Landstraße nach Erfurt
fahren. Was ein Glück.
Was ein Glück, aber auch was für eine, ich meine, ganz ehrlich, das ist natürlich ein unfassbarer Aufwand für so eine verrückte Alte.
Naja, nur was soll man denn machen?
Ich meine, klar, ist natürlich, die Feuerwehr holt ja auch kleine Kätzchen aus dem Baum. Mhm. Also das ist natürlich, ich bin bis heute unfassbar dankbar. Ich habe beiden gesagt, wollen Sie nicht zu meiner Show kommen, wollen Ihre Frauen nicht kommen, ich schicke Ihnen Champagner und Blumen. Nein, das ist doch unser Job und so, die waren super. Aber es ist natürlich, jetzt ist es eine lustige Anekdote, aber es ist natürlich auch, zeigt auch, wie sehr meine Angst erstens mich beeinträchtigt, aber auch andere.
Ja.
Es gab aber keinen Stau. Das war so professionell gemacht.
Okay.
Es gab keinen Stau, meinetwegen.
Das ist ganz wichtig, dass sich keiner aufregt.
Das ist mir wirklich wichtig, ja.
Ihre Freundin, haben Sie ja im Buch auch geschrieben, glaube ich, die fährt nicht so gern Auto. Das heißt, das war an Ihnen, wenn Ihre Freundin das hätte fahren können, wäre es Ihnen dann möglich gewesen, sich einfach auf die Rückbank zu legen, Augen zu, Musik ins Ohr?
Das Tunnel geht dann auch nicht. Nein. Also ist auch als Beifahrerin geht das nicht.
Ach so, ich dachte, wenn man sich dann so wegbeamt und sich ein Hörbuch anhört und die Augen schließt.
Ich bin ja nicht blöd. Ich weiß ja, dass ich im Tunnel
das
bin.
Bleibt das bleibt präsent.
Die Angst bleibt dann, ja.
Ah, okay. So
lässt sich schlecht überlisten, diese Angst.
Verdammt.
Mist.
Sie leben ja mit 3 Männern und einer Hündin in Hamburg. Also ein Ehemann, 2 Teenager-Söhne haben Sie. Wie ist denn das bei Ihnen eigentlich geregelt mit der Hausarbeit, mit den Dingen, die zu tun sind zu Hause? Ist das gerecht oder entflammt in Ihnen manchmal auch so eine feministische Wut, wo Sie dann irgendwann feststellen, eigentlich hängt viel zu viel an mir?
Also zwischen Mann und Frau ist es gerecht. Mhm. Da kann ich wirklich überhaupt nicht meckern. Mein Mann ist, so wie ich Hausfrau bin, ist mein Mann auch Hausmann, so wie ich arbeitet er auch. Also das ist geteilt. Und ansonsten ist es unfassbar ungerecht, was aber ehrlich gesagt auch daran liegt, dass ich immer denke, ach, ich mach's lieber selbst. Dann ist es schneller gemacht. Mhm. Also Ich muss wirklich sagen, die etwas vorhandene Unselbstständigkeit meiner Söhne liegt daran, dass ich oft auch zu faul bin. Mhm. Sag ich, oh, soll ich denen jetzt erklären, was ist Weißwäsche, Buntwäsche? Ach komm, ich mach's gerade mal selbst. Das ist das eine, dass ich dann wirklich irgendwie in so einem Flow bin und keine Lust habe auf Dilettanten in meinem Umfeld.
Ja, weil man sie auch immer so zum Jagen tragen muss, ne?
Das ja, kommt das ja noch auch. Dazu, och, ja. Dann werden die Augen gerollt und wie soll ich, soll den Müll rausbringen? Ich habe doch erst vor 3 Tagen die Spülmaschine ausgeräumt. Also für sowas werden sie natürlich eingespannt. Ist nicht so, als würden sie jetzt sozusagen völlig frei, nur Kost und Logis. Sie müssen auch was tun. Aber ich neige zum Verwöhnen, aber wirklich eher aus Faulheit, ja, weil ich es lieber selber mache.
Und weil sie dann
und ich
wissen,
raste auch immer mal aus.
Immer noch. Ich dachte, sie wären ruhiger gewesen.
Ja, also ich bin auf jeden Fall ruhiger geworden, das stimmt schon. Ich versuche nicht mehr auszurasten. Also insofern, nee, ich nehme es zurück. Ich raste eigentlich nicht mehr aus, tatsächlich. Bin friedlicher geworden, vielleicht auch einfach nur resigniert. Ja, da denke ich manchmal, meine Güte, jetzt liegt da schon wieder ein nasses Handtuch. Oder das Interessante ist, ich habe gesagt, ich will keine nassen Handtücher mehr im Bad auf dem Boden sehen. Das klappt jetzt super. Was sie jetzt machen ist, sie kommen aus der Dusche, knuddeln das Handtuch zusammen und legen es auf den Handtuchhalter. Zusammengeknuddelt.
Schön.
Wo du denkst, versteht denn das männliche, pubertierende Hirn nicht, dass ein zusammengeknuddelter Frottee-Stoff nicht trocknen kann?
Ich kann ihr sie trösten, auch das weibliche Teenager-Hirn versteht es nicht.
Versteht das auch nicht? Das erleichtert mich jetzt. Ich dachte immer, mit einer Tochter hätte ich es leichter gemacht. Mit der könnte ich vorm Spiegel stehen und meine Schminktipps
ja,
mit ihr teilen.
Schon, schon, aber Handtücher ist trotzdem
Thema.
Handtücher,
gut, okay. Aber was jetzt blöd ist, weil ich denke dann, meine Güte, also dann sollen es doch die Frauen meiner Männer irgendwann mal regeln. Mhm. Aber das scheinen mir ja Frauen zu sein, die das auch nicht begriffen haben.
Ja, das ist echt ein Problem. Es ist wirklich ein Problem. Und ich glaube, dass man immer alle Steine auch aus dem Weg räumt und so weiter.
Ja, große Steine aus dem Weg räumen.
Ja, ich auch. Ist natürlich ein Wahnsinnsfehler. Aber ich glaube, Ihnen fällt es auch sehr schwer zu gucken, wie die Kinder scheitern, auf die Nase fliegen, oder?
Ja, es ist, also natürlich ist es einerseits Liebe, weil man möchte es ihnen ersparen. Aber andererseits ist es, ich muss es nochmal sagen, auch eine pädagogische, echte Sechs. Es ist aber so, ne, den Kindern das zu ersparen. Ich weiß, dass das falsch ist, aber ich scheue manchmal eben auch die Auseinandersetzung. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man mal so einen richtig schlecht gelaunten Teenager vor sich hat, dann kann ich auch jede Mutter die verstehen, die sagt, ach komm, ich gehe jetzt den Weg des geringsten Widerstands und der bedeutet, okay, ich räume dein Zimmer auf, ich mache dein Bett oder ja, ich überweise dir die 10 Euro für was auch immer. Ich bin nicht stolz drauf. Ich weiß, dass es ein Fehler ist. Also bitte keine Leserbriefe. Ich weiß, wie es theoretisch besser geht.
Aber Ihre Jungs haben ja noch ein bisschen, ne? Die sind 19 und 15, 16 oder so ist der
Kleine. Einer ist 16 geworden, einer ist 19.
19.
Ja, genau. Ich hoffe auch immer auf die Zeit.
Was möchten Sie ihnen denn mit ins Leben geben? Was ist Ihnen denn wichtig?
Ich möchte, dass sie ihr Bett machen, weil das so wichtig ist. Weil es wichtig ist, sozusagen etwas selbst zu machen und den Tag zu beginnen mit einer Sache, sozusagen mit einer guten Energie und einer Verantwortungsübernahme. Das Bettmachen steht für mich für ganz viel. Es steht für, ich übernehme Verantwortung. Ich überlasse es nicht anderen und ich suche auch die Schuld nicht ständig bei anderen. Nicht auch unbedingt bei sich selbst, aber ich möchte Ihnen vermitteln, du bist immer der Teil deines Lebens, von dem aus Veränderung ausgehen kann. Mhm. Und übernimm dafür Verantwortung.
Ja. Und das ist auch so ein Gefühl, finde ich, wenn man das macht morgens, dass man sein Leben im Griff hat, oder?
Das
schön
ist das
gemachtes
Gefühl,
Bett.
Ja, und
ne?
Es gibt eine wunderbare Rede von einem auch noch unfassbar gut aussehenden die weißen Uniformen tragen. So ein General in weißer Uniform. Und das kann ich nur jeder Zuhörerin mal empfehlen. Schaut euch das an und leitet es an eure Söhne weiter. Vielleicht glauben sie diesem Mann, der nämlich sagte, make your bed. Und dann genau beschreibt, wie wichtig das eben ist. Weil wenn du den Tag beginnst mit einer Sache, die du selbst und die du gut gemacht hast, dann geht es vielleicht so weiter. Und wenn es nicht so weitergeht und du dann wirklich ganz schlechten Tag hast, an dem dir nichts gelingt, dann kommst du irgendwann nach Hause. Und da ist dein von dir gemachtes Bett.
Ja.
And you made it. Und das ist wirklich toll.
Das sind so kleine Sachen, ne? Die aber so eine Wirkung entfalten dann.
Ja.
Ja. Jetzt wäre in 2 Jahren dann Ihr 60. Geburtstag. Ja. Wie schauen Sie denn da drauf? Ist das alles super entspannt für Sie? Weil ich finde so, also ich bin jetzt 55, noch ein bisschen jünger, minimal, aber so diese Vorstellung 60, die finde ich schon so ein bisschen merkwürdig.
Ich gar nicht.
Nee.
Nein, kann ich mir auch nicht mehr erlauben nach dem Buch, was ich geschrieben habe.
Das stimmt, es geht eigentlich nicht mehr.
Das könnte ich jetzt überhaupt
kein
nicht Gejammer. Zugeben. Nein, also es ist wirklich so, dass ich im Moment manchmal denke, ach, wäre ich doch schon 60, dann wäre ich ja noch viel glaubwürdiger in meiner Botschaft dieses Alt-Genug-Seins.
Ja.
Und da ich im Moment, da es mir körperlich gut geht, ich meine, ich bin ja nicht blöd, ich weiß auch, dass Altwerden bedeutet Abschied nehmen von geliebten Menschen, von Gesundheit immer mehr. Das ist natürlich nicht nur schön, was vor mir liegt. Im Moment aber genieße ich die Vorteile des Älterwerdens. Und ich muss wirklich sagen, an guten Tagen fühle ich mich innerlich wie 70. Dann auf so eine gute Weise gereift, wo ich denke, ja, ich verstehe, was hier los ist. Du schüchterst mich nicht mehr ein mit deiner Besserwisserei. Über diesen Witz lache ich nicht. Ach, das habe ich schon erlebt. Ich kann dir eigentlich genau sagen, was da jetzt kommt. Nicht auf so eine besserwisserische Art, sondern einfach so ein bisschen sich zurücklehnen und sagen, Lebenserfahrung habe ich. Und die hat mich weiser gemacht und gelassener.
Die Abschlussfrage geht jetzt trotzdem ein paar Jahre zurück. Die kriegt jeder Gast von mir. Was würden Sie im 20-jährigen Ich denn aus heutiger Sicht gerne sagen?
Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Gar nichts. Denn es würde mir nicht zuhören und es würde nichts nutzen. Denn diese 20-jährige junge Frau muss ihren Weg gehen und sie kann keine Abkürzung nehmen, leider.
Das hat noch kein Gast gesagt, gar nichts. Da sind Sie die Erste, finde ich gut. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Das war ein sehr schönes Gespräch.
Danke,
und ich wünsche Ihnen noch viele gute Jahre mit tollen Büchern und ich freue mich drauf.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.